Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Zum ersten Mal melden wir uns im Jahr 2024. Ich bin der Lukas Zara und sitze in Wien und in Rosenheim. Da sitzt der Tobias Ruf, der wieder zurück ist. Servus Tobias.
Hallo, servus Lukas, servus an alle da draußen. Ein frohes und gesundes neues Jahr wünsche ich.
Prosit, Neujahr auch von mir. Du warst ja viel mit der Tournee jetzt beschäftigt, mit der Vierschanzentournee. Ich habe mich jetzt gefragt, eigentlich in Garmisch, da ist ja das Neujahr springen. Wie hast du eigentlich dann, wie machst du das zu Silvester? Gehst du es ganz ruhig an oder haust du dich da in die Massen, die dann auch dort Silvester feiern und gehst dann Volley zum Mittag zum Springen?
Garmisch habe ich ausgelassen in diesem Jahr, muss ich sagen. Okay. Das war meine Tourneepause, die ich mir gegönnt habe. Aber ansonsten ist es im Endeffekt mit dem Auto von Rosenheim Stunde 20, okay, Stunde 25. Ja. Das mache ich dann tatsächlich mit dem Auto immer. Ja, mein Silvester sieht seit Jahren so aus, dass ich ins neue Jahr schlafe. Also ich gehe halt regulär zwischen 10 und 11 immer ins Bett und schlafe. Und das ist an Silvester nicht groß anders. Man wacht dann natürlich auf, wenn die Knallköppe da ihre Passion, die ich nie verstehen werde, nachgehen. Soll natürlich jeder so machen, wie er es denkt. Meins ist es überhaupt nicht. Deswegen, Silvester ist für mich quasi nicht existent. Aber ich habe mit guten Freunden am 30. immer vereinbart, dass wir da mein Silvester quasi vorfeiern. Und da geht es dann schon mal zur Sache, weil da ist auch immer Pause bei der Tournee. Und deswegen, na, alles gut. Und genau, war die einzige Station, die ich geskippt habe, sonst sehr viel unterwegs gewesen. Sorry, Leute, ich habe gesagt, ich bringe den Vierschanzentournee-Sieg mit. Alle japanischen Fans dürfen sich jetzt bestätigt fühlen. Hat nicht sollen sein, war aber echt super, mega cooles Event. Mit der sportlichen Ausgangslage, Deutschland, Österreich, lange, lange mit dabei, wirklich sehr gut und erfolgreich, hat man total gemerkt, in der Grundstimmung, auch im Zuschauerzuspruch. Und ja, Vierschanzentournee, ganz große Liebe, hat nicht sollen sein. Ich hoffe, du bist auch gut ins neue Jahr gekommen, lieber Lukas.
Ja, auf jeden Fall. Wenn ich mich schon vor Mitternacht ins Bett legen würde, ich habe ja als Wiener dann das Problem, zu Mitternacht zuckt dir dann das Tanzbein, gell? Und dann tanze ich im Bett quasi den Walzer. Deswegen muss ich leider aufbleiben. Nein, ich mache das schon gern und dann natürlich schnell einen Walzer getanzt zu Mitternacht, ja, so in den neuen ins neue
Ernsthaft?
Jahr gestartet.
Mit Ernsthaft jetzt? Na, macht sie das immer, oder was?
Ja, ist ja geil. Okay. Sicher, im Wohnzimmer.
Na gut, na gut.
Drehen wir ein paar Runden, dann startet man mit einem Schwindelgefühl ins neue Jahr, das ist herrlich. Und ja, sonst war es auch ganz ruhig im Burgenland. Ganz weit weg, leider von Ski und Schnee, aber dafür sehr ruhig. Und das tut vor allem der kleinen Hündin gut, dass dort nicht so viel an Feuerwerken zu hören ist. Die ist leider sehr ängstlich, was das betrifft, und ja, ganz ruhig und ganz entspannt rübergerutscht sozusagen, ja.
Super.
Ich würde sagen, wenn ich so ans Rüberrutschen denke, muss ich gleich an diesen epischen Jubel denken von Marco Odermatt, den er da aufgeführt hat in Adelboden. Das war richtig cool. Das war wirklich so ein fast schon epischer Moment, so Kategorie Didier Küsch-Ski-Salto, ja, irgendwie, vielleicht wird das jetzt sein Markenzeichen, aber ich muss sagen, ich bin begeistert von dieser Stimmung in diesem Zielbereich. Ich meine nicht, dass das was Neues wäre, aber irgendwie ist es mir in diesem Jahr noch mehr aufgefallen. War das vielleicht, weil es in den letzten Jahren mit Corona doch nicht so groß war, aber es waren ja, glaube ich, fast 25.000 Leute in Adelboden beim Riesenslalom und beim Slalom dabei. Und schon im ersten Durchgang beim Riesenslalom habe ich mir gedacht, unfassbar eigentlich. Also wenn die, wenn man einmal so gehypt ist wie die, dann hat man Motivation fürs ganze Jahr, glaube ich, so wie die Zuschauer dort und die Fans dort drauf sind. Sehr coole Stimmung natürlich, sehr cooles Rennen. Am Samstag Marco Odermatt, wieder gewissermaßen, ja, ich würde wirklich fast sagen, in einer eigenen Liga, der macht ein bisschen eine andere Sportart fast schon, der zermürbt aktuell wirklich die Konkurrenz. Ich habe natürlich immer den Blick auf den ÖSV, die sagen zum Teil, die kriegen die Frage auch gestellt, wie kann man diesen Marco Odermatt schlagen oder was macht ihn so schnell? Und die sagen dann teilweise, wir wissen selber gar nicht so, warum er schnell ist, so ganz exakt. Man kann das vielleicht probieren zu kopieren, diese Technik, diesen Schwung, aber dann verstellt man sich ja auch und das wird eigentlich auch sich zu verbiegen auf der Piste, das wird selten funktionieren, meinen die. Das geht kaum und da habe ich irgendwie so das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch teilst, aber schon, vor allem im Riesenslalom, als ob da wirklich die Konkurrenz quasi ein bisschen aktuell das zumindest aufgegeben hat, den Glauben auch dran, wirklich das gewinnen zu können. Wir haben den Filip Subcic gehabt, der in einem Durchgang mal Odermatt wirklich um ein paar Hundertstel in alter Partie schlagen hat können, hat aber trotzdem nicht gereicht, um ihn insgesamt zu schlagen. Aber ich glaube, da stehen wir gerade in dieser Disziplin im Riesenslalom, bei einer absoluten Dominanz. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Na, Kilde hat es ja selber gesagt. Kilde hat gesagt, er hat den Riesenslalom in Adelboden gewonnen. Ja. Weil er sagt, der Odermatt fährt seine eigenen Rennen und alle anderen fahren ein anderes Rennen und er hat das Rennen gewonnen. Und er hat da gestrahlt und gelächelt. Und er ist natürlich einer der Hauptkonkurrenten von Marco Odermatt. Dass er strahlt, ist natürlich völlig berechtigt. Kilde auf Platz 2 im Riesenslalom. Da sieht man, wie gut er Riesenslalom fahren kann und was er eigentlich, dass er ohne jenen Odermatt eigentlich der absolute, gut, leider jetzt auch ohne Marco Schwarz, aber er wäre voll ein Anwärter auf den Gesamtweltcup natürlich. Aber in der Konstellation, ja, wenn das er sagt, der so ein guter Skifahrer ist, dass Odermatt seine eigene Liga fährt, Entschuldigung, dann sagt es im Endeffekt alles. Dann ist mehr oder weniger alles gesagt. Also Marco Büchel hat das versucht auch einzuordnen in den Schweizer Medien und hat schon auch gesagt, klar, es ist Technik, Hüftstellung, es sind diese vielen kleinen Nuancen, die einfach anders sind bei ihm, die einfach besser sind. Materielle Abstimmung, sagt er auch, dass das so eingespielt ist. Ja, Stöckli ist ja jetzt wahrlich kein Big Player in diesem Ski-Weltcup, aber er und Stöckli, das ist einfach so ein Fit, das passt so gut zusammen, dass das auch ein Teil dieser Geschichte ist und er verlängert ja auch langfristig mit Stöckli und sagt, warum sollte er auch was ändern? Also das sind halt diese Komponenten und dann, was sagt man denn im Spitzensport? Nagelt mich nicht auf die Zahlen fest, aber 90-95% ist harte Arbeit, der Rest ist Talent. Und er ist halt wirklich mit diesem Talent dann auch gesegnet, aber er nutzt es auch. Viele andere haben natürlich auch Talent. Er kann es kombinieren und unfassbar stabiler Kopf, unheimlich stabiler Charakter, super bodenständig, der danach auch mit seinem Fanclub feiern geht. Alles andere als selbstverständlich. Und ja, das macht das Gesamtpaket aus und das sind Bilder, da habe ich mich schon an die Tournee zurückerinnert gefühlt, wo es ähnlich abgeht. Und ja, Sportfoto des Jahres gibt es ja immer. Ich glaube, da wird man ihn in der Auswahl schon noch mal sehen, wie er da oben sitzt und im Hintergrund rastet alles aus. Ja, auch wenn es irgendwie ein bisschen fad ist, aber er schafft es auch bei mir immer noch, diese Momente zu erzeugen, wo ich sag so, boah, Hammer, ey. Also gerade, wenn ich dann solche Bilder und Emotionen sehe, boah, alles gesagt über ihn.
Ja, dieser Slide auf diesem Luftkissen im Zielbereich, das war schon ein ziemlich cooler Moment, an dem man sich, glaube ich, noch länger erinnern wird. Ja. Du hast ihn jetzt auch schon angesprochen, eben Alexander Omot Kilde mit Platz 2. So gut war er noch nie, war noch nie auf dem Podest im Riesenslalom davor im Weltcup. Und die Freundin Michaela Schifrin hat quasi unmittelbar nach ihrem Rennen in Kranjska-Gora dann den Kilde zum König ernannt. Ja, unvorstellbar, dass der das in dieser Disziplin auch hinkriegt auf diesem Hang. Da war er in der Vergangenheit auch schon gut. Ich glaube, sogar seine besten Ergebnisse im Riesenslalom hat er immer wieder auch mal in Adelboden, auch in Alta Badia war er gut, aber auch in Adelboden erreicht. Und war für mich schon beeindruckend, dass er da ja Best of the Rest wird oder das Rennen gewinnt, wie er es dann selber formuliert. Und was sich jetzt auch ein bisschen durchaus herausstellt, ist, dass Filip Subcic jetzt Dritter geworden am Samstag, dass er ja da irgendwie der erste Verfolger ist im Weltcup, in der Riesenslalom-Wertung. Da steht Odermatt nach 4 Rennen bei 400 Punkten, aber auf Platz 2 Filip Subcic mit 240 und da ist dann doch ein Abstand auf Platz 4, San Kran jetzt 166. Dazwischen liegt der Markus Schwarz, der halt leider da ausfällt. Aber das kann man, glaube ich, so sagen. Aktuell ist Filip Subcic im Riesenslalom ja, die Nummer zwei der Welt. Ja.
Odermatt ist in 4 Wertungen vorne. Das ist schon krass. Mhm. Also Super-G, Abfahrt, Riesenslalom E und Gesamtwertung sowieso. Also der 4 Kugel mitnimmt.
Ja. Uiuiui. Da gab es ja dieses Foto auf Social Media. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Tobias, wo er die 3 roten Trikots auch anhat. Und ich glaube sogar sonst nichts. Ich glaube, er hat nichts angehabt. Er liegt da am Boden und quasi so rutscht er rüber mit 3 roten Trikots. Das war natürlich auch, man nimmt es ihm aber auch irgendwie nicht, das ist jetzt nicht überheblich, gell? Ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass das irgendwie überheblich rüberkommt, sondern irgendwie, der hat das geschafft, gell? Der hat das geschafft, dass er da, ja, dass er da einfach sympathisch rüberkommt, obwohl er es raushängen lässt. Er kann sich's halt auch leisten, das raushängen zu lassen. Ich bin auf jeden Fall der Beste gerade, ja. Sehr cool, sehr cool. Ja, es gab irgendwie noch zu diesem Rennen am Samstag, gab es schon 2 Österreicher in Lauerstellung, wirklich nach guten Läufen im ersten Durchgang. Stefan Brennsteiner da vorne dabei und auch Manuel Feller, die haben 2 ja, sehr schwere Fehler begangen im Finale und sind dann deutlich nach hinten gefallen. Manuel Feller hat es ja dann am Sonntag mehr als wieder gut gemacht, würde ich sagen, und hat den Slalom gewonnen. Es ist jetzt tatsächlich so, dass im Slalom alle 3 bisherigen Saisonslaloms an den ÖSV gingen. Ja, Marco Schwarz hat den in Madonna gewonnen und Manuel Feller die anderen 2. Schon sein 2. Saisonsieg. Er hat gewonnen vor Atle Lee McGrath. 200stel, das war ja eine extrem knappe Entscheidung. Und auf Platz 3 Dominik Raschner zum ersten Mal aufs Podest, nachdem der davor, ich glaube, im Slalom nie besser als 15. war, ist ihm jetzt wirklich einer ausgekommen. Und dieser Hang in Wengen, wir erinnern uns, da ist auch Johannes Strolz einmal alles aufgegangen. Das ist ein Hang, da sind die Österreicher auch immer extrem erfolgreich. Ich glaube, in der Geschichte von diesem Wengen-Slalom nur 2-mal kein Podestplatz. Da sind die Österreicher irgendwie immer, da gibt es immer ein bisschen was zu holen, zumindest. Und ja, auch für Dominik Raschen, auch wenn der jetzt, ja, aber ein 3. Platz ist für den wirklich unfassbar und unglaublich erfolgreich.
Du hast jetzt 2-mal Wengen gesagt, du sprichst von Adelboden.
Ah, ja, um Gottes
Willen. Naja, bist schon ja. Woche voraus, Lukas.
Ja, da muss man, ja, voll. Ja, Adelboden natürlich, genau, danke dir. Ja, und insofern nach diesem Sonntag ein gutes Wochenende für den ÖSV. Eben, Manuel Feller, der trifft einfach wirklich viele richtige Entscheidungen im Slalom, gerade muss man sagen, nachdem er ja in der Vergangenheit, ja, bei 70 Toren, wenn da 69 gut laufen, aber er eine falsche Entscheidung trifft, einen Schwung falsch nimmt und es ihn vielleicht am Boden legt oder er einfädelt oder einen schweren Fehler einbaut. Das war in der Vergangenheit öfter der Fall. Das hat er irgendwie geschafft, das jetzt umzustellen. Thomas Sikora, der Experte im OF, der beschreibt das auch irgendwie so, dass er tatsächlich aus jedem Tor heraus es einfach schafft, wirklich, dass er sich da wegdrückt aus jedem Schwung, ja, dass er da das Tempo gut mitnehmen kann und dass er vor allem jetzt nicht mehr so hasardiert, auch an den Schlüsselstellen tatsächlich nur 90% gibt und das ja aktuell schon zum 2. Mal in diesem Winter auf jeden Fall zum Erfolg führt. Bei Feller hat man jetzt auch rausgehört, der legt den Fokus schon stark auf den Slalom, lässt das Riesenslalom-Training ein bisschen aus. Der hat ja immer mit dem Rücken zu kämpfen, das ist wirklich immer wieder ein Thema bei ihm. Das heißt, es ging eigentlich auch gar nicht so viel mehr Riesenslalom-Training. Der Riesenslalom-Schwung geht halt deutlich mehr auf den Rücken. Das weiß man auch als Hobbyfahrer spürt man das, wenn man den ersten Skitag wieder mal hinlegt in einer Saison. Und ja, umso überraschender war es, dass es eigentlich im ersten Lauf am Samstag gut gegangen ist für Feller, aber dann ja eben dieser schwere Fehler. Aber das ja, am Sonntag war wirklich beeindruckend, natürlich auch mit dem Ausfall vom halbzeitführenden Steen Olsen, auch bitter, aber der will jetzt nicht sagen, der hätte es nicht gewonnen, aber der hat schon im oberen Teil auch Zeit verloren und dann ja relativ früh raus, auch interessant dort oben, schon im oberen Hang, hat es ein paar erwischt, ja auch schon im ersten Lauf, ich kann mich erinnern, AJ Guinness ist dort rausgefallen und so weiter, also doch auch mehrere Leute da davon betroffen ist halt auch ein schwieriger Hang in Adelboden und nicht in Wengen. Aber in Wengen werden wir auch einen schweren Hang wieder erleben. Ja, und Dominik Raschner, der ist, glaube ich, ein bisschen traurig, dass es keine Parallelrennen mehr gibt. Der hat ja mal einmal schon einen Podestplatz in Parallelrennen gehabt im Weltcup und dann auch bei der WM hat er sich Silber geholt im Parallelrennen, in diesem Einzelrennen. Und sonst bis jetzt, eigentlich ein bisschen darum gekämpft, ja, um Slalom und Riesenslalom in zweite Durchgänge zu kommen. Das war sicher so das Ziel. Und jetzt eben die Gunst der Stunde, muss man da, glaube ich, tatsächlich sagen, genutzt und sich da mit einem starken zweiten Lauf sogar bis auf einen Podestplatz hinauf verbessert. Tobias, der erste Verfolger, der erste, der da dahinter liegt, ist der Linus Strasser, 3 Zehntel dahinter, 700stel haben aufs Podest gefehlt. Der war ja auch länger im ersten Durchgang mal vorne, wo dann auch noch ein paar andere sogar vorgefahren sind. Aber ist der jetzt fast enttäuscht über diesen vierten Platz?
Das fast kannst du streichen.
Aha,
hat das
ja.
So, hat das so auch gesagt, er ist enttäuscht. Weil er mag das total, ist da auch öfter schon aufs Podest gefahren und war natürlich super nah dran. Und hat gesagt, ja, er hätte, lag jetzt nicht an der Piste oder sonst irgendwas. Er sagt, er hätte besser Skifahren können, sollen, müssen. Und ist deswegen enttäuscht. Ja, im unteren Teil hat er halt echt ein bisschen was liegen lassen. Im zweiten Durchgang. Und ja, aber es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass er Vierter ist. 3 Zehntel fehlen nach ganz vorne, 700stel fehlen aufs Podest. Und wenn er da enttäuscht ist, zeigt es, wie gut er ist und was er vorhat, was er will, was er kann. Und ja, hey, klare Aufwärtstendenz, 2x 9. gewesen, jetzt 4. Er ist halt auch beständig, er kommt ins Ziel. War ja auch oft so eine Strasser-Thematik, die wir hatten, dass es dann manchmal auch echt zu viel war. Er wollte zu viel. Ich glaube auch, er dosiert jetzt ein bisschen besser und tastet sich langsam ran. Bin total zuversichtlich. Januar war immer ein sehr starker Monat von Linus Strasser. Bin sehr zuversichtlich, dass wir ein Podest von ihm jetzt zeitnah sehen werden. Also, hey, kein Grund jetzt da irgendwie zu enttäuscht zu sein, auf einem echt guten Weg, 4. Rang, über was reden wir, also gut, bin ich tatsächlich sehr zufrieden mit ihm und ja, es etabliert sich so eine Nummer 2 im Slalom und zwar auf echt gutem Niveau. Sebastian Holzmann wird Dritter, 12. nach dem ersten Lauf, 16. nach dem zweiten Lauf. Holzmann bringt auch eine Verletzungshistorie mit und alles nicht so einfach. Aber ja, so im Schatten ein bisschen von Linus Strasser ist es echt gut, was er so macht. Er war auch in Gurgel, in Madonna, in den Punkten. Das zeigt von einer gewissen Stabilität. 13. Platz ist sein zweitbestes Weltcup-Ergebnis überhaupt. Also ja, cool. Er war selber auch, sagt selber, ja, mal so 2 stabile Läufe mal runterbringen, wäre schon cool. Aber Zitat, so kann es weitergehen. Und ich hab Statement von ihm dann auch gehört nach dem Rennen. Und da sagt er, gut, ja, ist happy und deswegen... Ja, gut. Also kann man aus deutscher Sicht mit diesem dann doch recht kleinen Team, kann man da zufrieden sein. Fabian Himmelsbach, Anton Grammel sind ausgeschieden. Ja, ist halt auch immer wieder dabei. Aber wenn du 2 hast, die beständig da oben in die Punkte fahren und einer, der konstant ums Podest kämpft. Gut. Also da im Endeffekt bin ich tatsächlich zufrieden, was die deutsche Mannschaft angeht. Steen Olsen gefällt mir gut. Tolles Wochenende, also auch der Riesenslalom, da wird der Sechster, 2001er Jahrgang, McGrath 2000er Jahrgang, vielleicht kann man Brotten ja doch irgendwie so ein bisschen in Person von Steen Olsen da kompensieren und dass so Dinge passieren, die jetzt passiert sind, ist natürlich auch ein Entwicklungsprozess und Manuel Fehler lässt grüßen, den wir jetzt hier natürlich ganz oben auf dem Podest entsprechend würdigen. Wer, wenn nicht Manuel Fehler, wüsste, was es dann heißt, solche Rückschläge auch zu verkraften, die sind halt Teil einer Slalom-Biografie, dass man mal, wenn man sehr, sehr gut ist, von eins dann runtergeht auf die Strecke und das Ding halt nicht ins Ziel bringt. So, deswegen, also Sten Olsen, weil du ihn vorhin nebenbei so erwähnt hast, ist mir schon aufgefallen, gut, gefällt mir, müssen wir, glaube ich, schon mit auf dem Zettel haben. Aber ja, cooler Slalom, wahnsinnig anspruchsvoll, mit der Sicht immer schwierig. Also Adelboden ist schon sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom nicht nur stimmungstechnisch, auch was die sportliche Wertigkeit angeht, echt eine coole Geschichte. Und auch gefällt mir gut, dass wir einen schönen Mix haben, was die Startnummern angeht. Also wenn ich mich jetzt mal grob durchschaue bis Platz 15, da ist wirklich alles dabei. Ja, aus den ganz niedrigen Startnummern. Steven Amier aus Frankreich, der 11. wird mit der Startnummer 46, Raschner mit der 35. Dann hast du Samuel Kollega beispielsweise mit der Startnummer 25 oder Luca Erni mit der 24. Wir haben so aus dem Gemischtwarenladen, was die Startnummern angeht, haben wir uns im Endeffekt aus jeder Abteilung bedient. Und das spricht A für eine gute, stabile Piste und zeigt halt, ja, dass es ein faires, cooles Rennen war, das mir Spaß gemacht hat.
Kannst du mir noch mal kurz zum Samstag zurück? Mir ist aufgefallen, Stefan Luitz mit der Startnummer 70 hat um ein paar Hundertstel den zweiten Durchgang verpasst. Da war es echt schon schwierig. Und es gab ja trotzdem noch immer drei Deutsche im zweiten Durchgang. Das ist mir schon aufgefallen.
Ja, also Stefan Luitz, ich nehme den Felix der Woche vorne weg, weil wie viel Pech kann man haben? Das ist so bitter, das sind 400stel, die fehlen mit dieser Startnummer und mit der Geschichte, die dahinter steckt. Also, dass er überhaupt schon wieder im Weltcup fährt, ist für mich eine Überraschung. Du erinnerst dich, wie ich bei der Einkleidung Mitte Oktober beim Mittagessen saß und dann die Nachricht kam, Knöchel gebrochen. Und jetzt ist er wieder da. Ohne Operation hat es konservativ angegangen. Mhm. Gab es auch Skeptiker, die gesagt haben, damit könnte er die Karriere gefährden. Und ja, ist keine drei Monate später ist er wieder im Weltcup und wird 31. Ist ein super starkes Comeback. Also ganz großen Respekt. Aber irgendwie, es zieht sich so durch in den letzten Jahren. Die Verletzungen hier knapp und da knapp und irgendwie, also Mann, ich wünsche ihm einfach mal, dass auch mal das Glück so ein bisschen auf seiner Seite ist, aber er hat damit schon auch gezeigt, er ist ja nicht mehr in den Trainingsgruppen des Deutschen Skiverbandes, aber man nimmt ihn weiterhin mit, er darf für Deutschland fahren und das ist vielversprechend. Also es haben ja schon alle gesagt, vor diesem Unfall, die Trainingsschwünge seien sehr, sehr cool, sehr gut und er bringt es jetzt so zurück. Also ja, ganz klar für mich, der Felix der Woche. Tolle Geschichte und ich drücke ganz fest die Daumen, dass es bei Stefan Luitz dann im Endeffekt irgendwann auch wieder Richtung zweiter Durchgang geht. In Richtung ist es schon gegangen, dass es dann am Endeffekt auch reicht. Ja, das ist angesprochen. Also Fabian Graz auch in den Punkten, aber Jonas Stockinger will ich ein bisschen hervorheben. Das sind seine ersten Weltcup-Punkte und wirklich noch unerfahrener Weltcup-Athlet, der hier aber 28. wird, der war mega happy, auch von ihm habe ich Statements bekommen und Rückenprobleme hat er gehabt, er hat sich eigentlich nicht so gut gefühlt, ja, und aber dann ist es vielleicht oft manchmal auch so, wenn es heißt so, heute fühle ich mich super, heute muss es gehen, heute ist mein Tag, ist dann oft der Tag, an dem es eben nicht geht. Und wenn die Erwartungen vielleicht gar nicht so hoch sind und man leicht angeschlagen da reingeht, denkt so, okay, let it go, mal schauen, was bei rumkommt, dann funktioniert es oft. Und ja, ist cool, muss er drauf aufbauen. Hatten wir natürlich auch schon öfter, dass sich da deutsche Skifahrer rund um die 20 bis 30 platziert haben, uns dann nicht gehalten haben. Also nicht den Holzmann gemacht haben, der sich jetzt wirklich etabliert. Und das ist jetzt die Aufgabe für Stockinger und für Graz auch. Ja, und Alex Schmid, es ist saugut, Mann. Mit der Vorgeschichte, Kreuzbandriss, was echt dann lange dauert und Adelboden auch so sauschwer ist. Ich habe das Gefühl, die Riesenslaloms sind echt, die wir bisher gesehen haben, die haben es echt in sich und gerade geht das auch an die Substanz und in den konditionellen Bereich. Und er hat schon auch gesagt, boah, er hat gerade im ersten Lauf echt gebraucht, um sich sicher zu fühlen, war im zweiten dann deutlich besser und ja, er ist voll dabei. Das ist ein 10. Platz, den er hier einfährt. Also gefällt mir wahnsinnig gut. Hätte nicht gedacht, dass er jetzt schon so weit ist, 7. Zeit gefahren im zweiten Durchgang. Und ja, wenn wir uns den Abstand anschauen, also auf Subcic, da fehlen 4 bis 5 Zehntel. Das ist jetzt nicht wirklich so viel. Also, ne, auch hier cool. Freut mich. Gute Leistung der deutschen Techniker an diesem Wochenende in Summe. Wir sprechen ja dann nächste Woche über Speed. Da, okay, ich heb's mir für nächste Woche auf.
Ja, genau, bitte. Mir ist ja jetzt eingefallen, kannst dich sicher auch erinnern, Adelboden, wo Lukas Broten dann mal abgeschwungen hat vorm Zielhang, weil ihm das quasi zu unsicher angefühlt hat. Er hat sich ja dort das Kreuzband gerissen. Mir ist aufgefallen, Johan Verdoux hat dieses Rennen ausgelassen, hat auf Instagram auch geteilt. Also ich habe es nicht ganz entziffern können, weil mein Spanisch dafür nicht ganz ausgereicht hat. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, hat er sich im Training ein bisschen verletzt, ist nicht ganz fit und hat deswegen auch gesagt, hey, mich hat's letztes Jahr dort auch erwischt. Ich bin da ausgeschieden in Adelboden. Das ist so ein kniffliger Hang. Ich lasse das lieber aus. Und ist mir jetzt nur eingefallen, wie du auch über Alex Schmid und eben diesen wirklich diffizilen Hang und wirklich schwer zu meisternden Hang gesprochen hast, ja. Da war quasi auch, das spielt schon in den Köpfen der Athleten auch mit, dass das wirklich ein sehr hartes Rennen ist. Da haben wir ja leider auch schon wirklich einige Verletzungen gesehen in den letzten Jahren, ja, in Adelboden. Ja, die Schweizer, natürlich, dieser Triumph von Marco Odermatt steht über allem. Im Riesenslalom, Loic Meyer geht schon wieder die Bindung auf und der stellt sich dann hin und sagt, es macht in meinem Kopf keinen Sinn. Im Rennen passiert es zweimal, im Training ist es ihm, sagt er, noch nie passiert. Das ist sehr bitter. Ja, in Sölden war es dann quasi ohne Konsequenz. Dieses Rennen ist ja abgebrochen worden. Aber jetzt schon wieder, das beim Heimrennen, ganz gute Zeit, Top 10 mehr als nur realistisch gewesen, aber ja, sehr, sehr komisch, tut ihm sicher nicht gut, auch für die Birne, ja, und ja, was sind deine Gedanken?
Das ist ja auf ihn abgestimmt.
Ja, es macht
irgendwie ganz Sinn. Sorry, Leute, das... Weiß ich nicht. Er fährt da ein Experiment und jetzt geht es schon wieder so schief und es ist wieder 0815 Stelle. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Ja. Wir sind im Spitzensport. Was ist? Das muss doch getestet. Also, nee.
Nee. Ja. Eben.
Das ist der Wahnsinn. Ich würde an seiner Stelle würde ich ausrasten. Das gibt's doch nicht.
Ich bin mir sicher, dass das hat er getan. Ja, dass der ist sicher auch ganz heiß. Ja, ja. Na, ja. Und zu den Schweizern dann am Sonntag. Ja, ich würde sagen mannschaftlich sogar sehr gut. Podestplatz ist keiner drin gewesen. Wir reden da von Zennhäusern und Jühl, die in der vergangenen Saison Rennen gewonnen haben. In diesem Jahr klappt das noch nicht so gut, aber Marc Rochard auf Platz 5, Luca Erni auf Platz 8, die zwei Namen, die man vielleicht jetzt nicht zuallererst an die denkt, wenn man an das Schweizer Slalom-Team denkt, die springen da ein, Jühl dann noch mit Platz 10, Meyer im Slalom dann auf Platz 12, Ramon Zennhäusern auf Platz 14, da haben wir also 5 Schweizer unter den ersten 14 eben. Die haben schon einige Topfahrer, absolute Weltklasse, Weltspitze sind sie aktuell nicht, aber es gibt etliche andere Chancen, noch viele Rennen jetzt in den nächsten Wochen. Ich bin mir sicher, dass da die Schweiz auch ein Wörtchen mal mitreden wird. Ja. Und jetzt nochmal, wir müssen nochmal kurz drüber reden. Marco Schwarz, die Verletzung, wir haben seitdem keine Folge gehabt. Ich war in Lienz bei den Rennen. Ich habe mir den Riesenslalom angeschaut. Ich habe da auch vorgehabt, quasi ein bisschen Stimmung einzufangen. Habe dort auch mit Herbert Mandl kurz sprechen können vom ÖSV, Alpindirektor, auch zu Marco Schwarz und bin dann leider krank geworden. Habe mir den Slalom vom Krankenbett aus angeschaut, quasi, obwohl der Hang und das Ziel 10 Minuten Fußweg entfernt gewesen wäre. Danke für die vielen, vielen Genesungswünsche, die ihr dann geschrieben habt. Ich habe das auf Social Media quasi euch informiert drüber. Hat mich sehr gefreut und ist dann auch recht schnell wieder gegangen, dass ich fit war. Aber ja, Marco Schwarz, diese Verletzung, also jetzt nochmal mit fast 2 Wochen Abstand, hast du noch Gedanken dazu, was ist so, du warst ja bei der Tournee, wie es passiert ist, aber ja, wie, was fällt dir ein zu dieser Verletzung und zu diesem Sturz vielleicht auch?
Ja, ganz, ganz bitter. Also in der Form, in der er war, ja, scheiße. Also kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Das ist, ja, ist halt Sport und das passiert dann. Passiert leider, und dass es jetzt gerade ausgerechnet ihm in der Verfassung passiert. Viel besser, viel bitterer hätte es nicht sein können, und ich hoffe, er erholt sich gut. Es ist vielleicht sogar ein Vorteil, dass es nicht sein erster ist. Also auch diese Geschichte, wie er erzählt hat, boah, wie fertig er im Endeffekt nach dem ersten Mal war. Mhm. Dass er aus dieser Zeit dann im Endeffekt schon gelernt hat und ja, alles Gute. Gab dann natürlich schon auch Spekulationen, oh, das könnte die Überbelastung sein und er macht zu viel. Und ja, hey, ich habe mir auch mehrfach das Kreuzband gerissen und glaubt mir, ja, da war vorher keine Überbelastung im Spiel. Also ja, das kann so und so passieren. Also ja, klar, kann es natürlich ein Erklärungsansatz sein, aber gibt genug andere im Ski-Weltcup, die auch vieles bis alles fahren und die auch sauber durchkommen, lasse ich nicht so als einzige Erklärung stehen. Und deswegen, ja, alles Gute. Ich hoffe, er kommt bald zurück. Er ist so eine Bereicherung jetzt auch gewesen. Und Lukas, was machst du denn jetzt im Endeffekt? Also, bis
Saisonende. Ich habe ganz viel Freizeit jetzt, ja.
Ja, bis Saisonende. Ja. Ich meine, Marco Schwarz hat uns hier immer 5 Minuten mindestens im Podcast geschenkt. Denkt, ja. Sag es jetzt mal. Muss da Alternative einfallen lassen.
Ja, ja, einen anderen, den ich hypen kann. Ja, na, wir sind da im tatsächlich im Pressezentrum gesessen in Lienz. Das war quasi in einem Hörsaal, ja, von der UMIT, von einer Universität dort, die dort einen Standort hat. Und da waren wir in einem Hörsaal, also haben wir auf einer Leinwand das Rennen geschaut, dann auch in Bormio. Und dann haut's den da in den Zaun. Und man denkt, ja, okay, aber also es hat jetzt ja ganz zu Beginn gar nicht so heftig ausgeschaut, aber dann ist er nicht aufgestanden. Und das war dann schon normalerweise, wenn es denen ja gut geht, heben die ja schnell die Hand mal und aber das hat er nie getan. Der hat das natürlich schnell gemerkt, dass da was nicht richtig war. Und diese Wiederholung dann, dass der Außenski, dass das Außenknie da so einknickt nach innen. Wir kennen da ja so diese Schnapper, wenn du dann quasi einen Highsider machst, wenn der Ski greift und dann dir das Knie ganz übel verdreht. Aber sowas habe ich jetzt auch länger nicht gesehen. Aber an dieser Stelle, glaube ich, auch Hannes Reichl da mal passiert, wirklich ein Kreuzbandriss zum Ende der Karriere noch erlitten dort. Extrem bitter, vor allem, weil ich wirklich dann, wir haben ja dann auch vor Madonna zum letzten Mal geredet und dann auch dieses Interview mit Benny Reich, falls ihr das noch nicht gehört habt, auch das habe ich noch vor Madonna aufgenommen mit ihm für diesen Podcast. Und da beim Rennen in Madonna, da ist dann wirklich, wo er dann die Führung im Gesamtweltcup übernommen hat, nochmal die Idee gekommen oder gereift, hey, also ich habe das hier vielleicht ein bisschen, da war der Wunsch auch Vater des Gedanken, wenn ich gesagt habe, der spielt eine Rolle im Gesamtweltcup, aber da habe ich es jetzt dann wirklich geglaubt zu Weihnachten, über die Weihnachtsfeiertage und dann, ja, ganz bitter. Genau, und das für Marco Schwarz Verhältnisse war das ja dann sogar schon sehr deutlich und direkt, dass er auf Instagram dann noch schreibt an alle Experten, ich würde alles genauso wieder tun, ja, also gebt's einmal eine Ruhe. Das ist für seine Verhältnisse ja fast schon, also nicht offensiv, aber outspoken, sagt man, wie so, ja, sehr, sehr, sehr offen oder sehr direkt auf jeden Fall die Nachricht. Natürlich, das war ein Thema, weil es ja kein anderer macht im Weltcup. Und natürlich ja, ist ihm das jetzt passiert in einer Abfahrt. Er ist da zum dritten Mal, glaube ich, erst diese Strecke runtergefahren nach 2 Trainings. Sehr bitter, der war ja schon wieder schnell unterwegs, der war auf dem Kurs, wäre durchaus möglich gewesen, dass der wieder beste Österreicher wird in dieser Abfahrt, die er da zum ersten Mal rennmäßig bestreitet. Ja, sehr schade, aber ich bin mittlerweile nach so 2 Wochen echt schon der Meinung, hey, vielleicht, also vielleicht ist das ja jetzt ein Jahr Pause und vielleicht reden wir Anfang Jänner 2025 tatsächlich wieder von einem wirklich guten, um nicht zu sagen starken Marco Schwarz. Auch das hat schon gegeben. Es wird jetzt natürlich, wir sind weggekommen davon, dass es ein halbes Jahr dauert, das wird länger dauern, dass der wieder ans Rennfahren denken kann. Also das war früher vielleicht so, dass man ein bisschen drauf gedrängt hat, in einem halben Jahr geht das wieder. Das ist, mittlerweile hat sich das ein bisschen ausgedehnt, weil man auch gesehen hat, dass das 6 Monate, das ist zu früh, auch wir in Österreich beschäftigen uns da jetzt ein bisschen mehr damit, mit so Kreuzbandrissen, weil David Alaba ja auch für die EM sehr wackelt und das wären eben genau diese 6 Monate, wo dann die EM anstehen würde. Das wird wenig geraten. Es ist möglich, aber vor allem im ÖSV, glaube ich, wählt man da aktuell auch schon einen ja, konservativeren Ansatz, dass man sich da einfach ein bisschen mehr Zeit lässt. Genau. Aber ja, wie gesagt, vielleicht, ich würde es mir wünschen und hoffen, dass er quasi diesen Mojo oder dieses Gefühl für dieses starke Skifahren nicht verliert jetzt über diese Verletzungspause hinweg. Es wäre sehr cool. Und Comeback Stronger, das war auch die Geste von den ÖSV-Läufern nach dem Slalom am Sonntag auf dem Teamfoto haben sie auch quasi eine Grüße an Marco Schwarz geschickt. Ja.
Es ist jetzt irgendwie schon auch eine kleine Chance zu sagen, hey, voller Fokus auf die Heim-WM 2025. Das heißt, dann auch nicht in den Weltcup gehen und sagen, wie in dieser Saison völlig legitim zu sagen, kein Großereignis, jetzt kann ich mal in Richtung großer Kugel gehen und schauen, wie es sich entwickelt. Aber mit einer Heim-WM vor Augen kann man wirklich sagen, hey, erstmal wieder reinkommen, taste dich ran, schau, dass du wieder reinkommst und dann, boom, Februar 2025. Da kann er nämlich mit der Zeit, die dazwischen liegt, wieder voll auf Top-Level sein. Und dann kann er in jeder Disziplin um eine Medaille mitfahren. Ja. Und wenn das kein perspektivisches Ziel ist, er wird nicht so deppert sein und sagen, gut, dass der wieder am Start stehen kann in Sölden, das halte ich absolut für möglich. Hat Alex Schmid zeitlicher Abstand da ähnlich, der war dann erst in Val d'Isère dabei, aber das wäre im Endeffekt der zeitliche Abstand. Und das halte ich total für möglich, aber dass man dann von Beginn an wieder so ein Pensum fährt, nach so einer Verletzung, wird man nicht machen. Deswegen glaube ich, man wird ihn wieder ranführen. Er wird dann November, Dezember, auch den Januar nutzen, um sich immer mehr reinzufahren, um dann bei der Heim-WM voll am Start zu sein.
Hey, das hat ja sogar mir jetzt geholfen, dieser Ausblick. Super. Ich bin ja, jetzt viel positiver gerne. Drauf. Ja, super. Gerne. Hoffentlich hört der Marco auch zu. Vielleicht hat er diesen selben Gedanken eh auch schon. Aber ja, super. Perfekt. Okay, so machen wir das. Perfekt. Ich würde sagen, wir wechseln den Schauplatz von Adelboden nach Kranjska Gora. Ein Technikwochenende der Frauen gab es dort. Und ja, Wahnsinn. Valérie Grenier hat ihren Sieg aus dem vergangenen Winter wiederholen können, die Kanadierin. Was für eine verrückte Fahrt auch bei schwierigsten Bedingungen. Bisschen so wie Mont-Tremblant, wo Brignone in wirklich diffizilen Umgebungen deutlich schneller war als der Rest in diesem Finale. Und das ist der Grenier gelungen da am Samstag. Sensationell. Sie hat gewonnen vor Lara Gut-Berami und Federica Brignone. Und ja, mit Grenier hat da irgendwie wirklich niemand mitgehen können. Der Hang dürfte ihr taugen. Natürlich schwere Umstände. Es gab Niederschlag, der beim Start noch deutlich mehr nach Schneefall ausgesehen hat als im Ziel. Da hat man dann vom Regen gesprochen. Übrigens sehr cool, dass da auch wirklich coole Fans dort waren, die bei starkem Regenfall dort durchgehalten haben und sich dieses Rennen angeschaut haben. Also Slowenien ist echt auch absoluter Skination und kann sich für diesen Sport begeistern. Das gefällt mir sehr. Und das war Das war so die Headline vom Samstag und am Sonntag, Petra Vlhová war mit dem Sieg im Slalom vor Lena Dürr und AJ Hurd, die sich mit Startnummer 38 auf dem dritten Platz da gefahren hat, mit einem überragenden Sprung im zweiten Durchgang. Sicher auch eine interessante Geschichte des Wochenendes. Und Michaela Schifrin, das ist sicher auch eine Geschichte des Wochenendes, hat ein bisschen ausgelassen. Sie war ein bisschen krank unter der Woche in der Vorbereitung auf diese Tage, hat da eigentlich auch intensive Trainingstage gehabt. Dann ist sie erkrankt und Platz 9 am Samstag im Riesenslalom und am Sonntag eine Red Flag für sie. Bei ihr fällt es einfach auf, eingefädelt im Slalom. Sie hat das auch ein bisschen beschrieben in amerikanischen Medien. Mir ist es aufgefallen, gab so quasi den Bruchteil einer Sekunde davor, bevor es passiert ist, wo sie gemerkt hat, oh, ich bin zu eng, kann ich es vielleicht noch retten? Und das Gefühl, hat sie gesagt, das hat sie ganz eingebrannt und das war ganz, ganz schlecht und furchtbar. Aber ja, passiert, die war so dominant, wie sie in Lienz war, da hat sie ja wirklich beide Rennen eigentlich so unantastbar ausgeschaut, so schnell kann es gehen in Kranjska-Gora jetzt, hat ein bisschen was gefehlt, wenn da nicht alles zusammenpasst, sind viele andere da und springen ein. Tobias, was ist dir vom Wochenende so hängen geblieben? Ist es der zweite Platz von Lena Dürr oder ist es etwas ganz was anderes?
Ja gut, soll nicht überheblich klingen, aber ein Podiumsplatz von Lena Dürr gehört
lässt
dazwischen.
Dich kalt, ja.
Na, lässt mich nicht kalt. Er freut mich jedes Mal, dass sie so stabil ist. Und es ist aber nichts mehr, wo ich jetzt sage, so, boah, krass, Lena Dürr auf dem Podium. Nein, die ist einfach, wie wir es auch immer sagen, Top 3 in diesem Slalom-Ding.
Genau. Ja.
Und eine Vlhová lässt man aus, eine Schifrin lässt man aus. Okay, Lena Dürr ist auch mal ausgeschieden. Killington war es, glaube ich. Aber
Zuletzt in Courchevel bei diesem Nachtslalom ist sie ausgeschieden.
Ah, dann war das. Ja, genau. Wir haben schon echt recht viele Damenslaloms gesehen. 6 waren es schon.
Ja,
da kann man mal durcheinander kommen. Trotzdem danke natürlich. Cool, total stabil, total konstant und ja, war auch für sie natürlich super schwer, obwohl ihr Trainer Markus Lenz den Lauf gesteckt hat. Und das macht was mit einem, wenn der eigene Trainer da den Lauf steckt, aber sie war im Ziel und war total überrascht, ja, weil da waren ein paar Dinger mit drin. Sie ist oben gut durchgekommen, das ist bei ihr immer ein sehr gutes Zeichen. Und trotz leichter Unsauberheiten gut gemacht, gut durchgekommen und das ist eine Bestätigung dessen, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Ansonsten, was mir aufgefallen, ich fand's trotz der äußeren Umstände eigentlich coole Rennen, super anspruchsvoll, hat Spaß gemacht zu sehen. Ich fand es jetzt auch nicht dadurch, dass es im Endeffekt schwere Umstände waren, überhaupt nicht so, dass das den großen Einfluss dann hatte. Schauen wir uns an, wer im Riesenslalom da vorne mit reinfährt. Das sind die alten Bekannten. So, Lara Gutberami wird Zweite, Federica Brignone wird Dritte, Petra Vlhová Vierte, Nisara Hector ist in Top 10, Alice Robinson ist in den Top 10, Marta Bessino ist in den Top 10, Grenier liebt diesen Hang richtig gut, ja, also das zeigt, dass, obwohl die Umstände schwierig waren, wir da doch spannende und faire Rennen gesehen haben. Slalom ist ja eh immer ein bisschen eine Wundertüte, so was da ab Platz 3, 4 passiert, ist immer viel drin, aber sehr unterhaltsam und deswegen hat Spaß gemacht zu sehen, schöne Winterlandschaft auch, weil da oft diskutiert wird, ist das überhaupt ein Standort, den man halten kann auf Dauer. Aber wenn man solche Bilder sieht, dann freut mich das, weil es ein cooler Ausrichter ist und die Slowenen da tatsächlich auch echt, die sind absolute Wintersport-Fans und Freaks und sie ist auch im Skispringen jetzt dann immer cool. Es ist eine Nation, die mir sehr, sehr wohlgesonnen ist und deswegen fand ich es ein ganz cooles Wochenende. Ja, bleibe ich vielleicht im deutschen Team. Emma Eicher ist für mich so ein Up and Down an dem Wochenende mit Tendenzen in beiden Disziplinen. Eine Disziplin positiv, sehr positiv sogar, wie ich finde. Die andere gefällt mir nicht. Also 5 DNFs im Slalom. Puh, das ist leider zu viel, liebe Emma Eicher. Ja. Und das ist eine Disziplin, wo sie eigentlich in den Weltcup sich etabliert hat. Und genau. Fünf von sechs Rennen auszulassen, keine Punkte zu holen. Sie war 14. nach dem ersten Durchgang. Eigentlich eine gute Ausgangslage. Also da bin ich mal gespannt, was, wenn ich irgendwann die Gelegenheit mal wieder habe, mal zu hinterfragen, wo da gerade das Problem liegen könnte. Muss man natürlich gezielt ran. Umso bemerkenswerter ist Riesenslalom, was sie da fährt. Die große Krankheit, die große Schwäche im deutschen Skiverband, Riesenslalom der Damen. Sie fährt auf den 15. Rang mit der Startnummer 53, ja, und die viertbeste Laufzeit im zweiten Durchgang. Mhm. Also cool, mega coole Entwicklung. Und ja, vielleicht ist es genau diese Disziplin. Sie fährt ja auch Speed. Sie fährt Slalom, da ist der Riesenslalom eigentlich eher naheliegend und das ist echt eine Option, eine gute Chance, sich da zu etablieren. Also ja, Emma, so cool der Riesenslalom war, Slalom gefällt mir in Bilanz, in der Summe, obwohl der erste Durchgang super war, gefällt mir da im Endeffekt leider nicht gut. Ja, Jessica Hilzinger, beste Saisonleistung, 20. im Slalom geworden, ist in die Punkte gefahren, auch zum ersten Mal in der Saison. Und ja, deswegen, klar, mit Lena, sie ist der Podestgarant. Macht ja sonst keiner. Also die deutschen Herren lassen aus im Speed bei den Damen. Kira Weidl ist noch nicht drinnen. Linus Strasser tastet sich jetzt an. Von Alex Schmid kann man es nicht erwarten. Und sie ist einfach die Lebensversicherung momentan des deutschen Skiverbandes. Ja, aber der Druck ist ihr, das ist ihr völlig wurscht. Die Lena spult ihr Programm ab mit einer Seelenruhe. Und ja, da haben wir eine klare Nummer eins. Jetzt Stichwort Nummer eins will ich rüber switchen zu der Schweiz, weil es mich doch überrascht. Ich dachte, wenn die Holdener ist weg, jetzt kriegen die im Slalom ein fettes Problem. Und dann kam Michelle Gysin und fährt in Lienz aufs Podium.
Genau.
Dann kommt Camille Rast und wird Vierte, ja, jetzt in Kranjskogora. Das ist ihr bestes Weltcup-Ergebnis. Das hat sie schon mal geschafft. Ich glaube, 2020, sie hat das egalisiert auf jeden Fall. Und dann zeigt es, hey, die Mannschaft, die vorher teilweise sehr weit weg war und eigentlich Holdener alles so abräumen musste, die hat es bisher gut kompensiert. Also gerade Michelle Gysin überrascht mich total. Sie trainiert ja sehr, sehr viel mit dem Speed-Team. Mhm. Und jetzt fängt sie an und also diese Frau macht mich irre. Ja, also was die mich in diesem Podcast-Leben schon an Ratlosigkeit gekostet hat, das ist ein Wahnsinn. Hat mich mega gefreut für sie. Diese Lienz-Geschichte war echt cool. Mhm. Was für eine Erleichterung da rausgekommen ist. Aber es ist halt Michelle Gysin völlig wirr. Trainiert sie super viel Speed und dann sind wir halt Dritter in Lienz, 10. in Kranjskogora, auch ein gutes Resultat im Slalom. Ja, ich weiß es nicht, ob ich überhaupt noch eine Erklärung will. Ich nehme das jetzt einfach als meine persönliche Podcast-Wundertüte mit. Und ja, Riesenslalom, da sind wir wieder bei dieser Nummer-1-Geschichte. Lara Gutberami ist das Aushängeschild. Sie wird da Zweite. Und hier, ja, Gysin wird 20. Nur zwei Schweizerinnen im zweiten Durchgang, da ist man in Summe auch nicht zufrieden. Aber klar, wenn du eine hast, die dir da regelmäßig ganz vorne reinfährt, ist das sehr versöhnlich. Und nee, deswegen, alles gut. Ich will jetzt nichts wieder jinxen, weil vor Holdeners Verletzung habe ich gesagt, wenn die nicht da ist, dann haben sie ein Problem. Alles gut, Lara Gutberami. Mach so weiter, bleib gesund. Jetzt die Liebe beflügelt. Kann man das zu Franzi Gritsch so sagen?
Ja, das wie soll ich sagen? Das ist halt aufgelegt, dass man das natürlich jetzt verbindet. Was macht sie jetzt auf der Piste? Das liegt sicher daran, dass sie jetzt ein eigenes Team hat. Genauso ist es. Weiß nicht, sie war, was ich sagen kann, was ich weiß, ist, in Lienz wurde sie nach dem Rennen in der Mixed Zone natürlich auch danach befragt und war nach der 7. Nachfrage zu ihrem Privatteam ein bisschen weniger motiviert, eine Antwort zu liefern, sage ich jetzt mal. Was ihr auch bewusst sein muss, ist, Lienz war das erste Heimrennen, nachdem das bekannt wurde und die erste Möglichkeit für viele Journalisten, Journalistinnen, sie dort zu treffen und dazu zu befragen. Das muss sie halt auch aushalten, aber hat sie eh, also sie wurde nie unhöflich oder so, man hat dann nur irgendwann mal, ist mir halt so ein Detail aufgefallen, ein bisschen Augenrollen war schon dabei, aber kann ich auch verstehen, aber ja, muss sie halt aushalten und hält sie eh aus. Und ja, Riesenslalom Platz 7, das ist sicher nah dran an dem Maximum für sie aktuell, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass sie schon das Zeug hat, aufs Podest zu fahren, wenn man sieht, wer dort steht. Lara Gut-Behrami, Federica Brignone, dahinter Petra Vlhová auf ihrem Lieblingsplatz 4, Michaela Schifrin. Da muss schon sehr viel passieren, dass die mal aufs Podest fährt, die Franziska. Aber ja, deswegen, ja, okay. Im Slalom dann Platz 17, ja, im Slalom irgendwie das ganze Team im zweiten Lauf zurückgefallen, wirklich jede einzelne Positionen verloren. Irgendwie war es Abstimmung, war es, kann ich mir nicht so ganz erklären. Insgesamt für das Team, glaube ich, kann man sagen, im Riesenslalom steht man irgendwie an. Da ist wirklich nichts zu sehen an Verbesserung. Julia Scheib war wieder ganz gut unterwegs, eigentlich muss man fast sagen. Dann ausgeschieden bei diesem Tor im oberen Teil, wo ja Paula Molz an diesen irren Save hatte auch. Ja. Der ist dasselbe passiert. Die ist dann plötzlich mit den Skispitzen zum Berg hin auf den Skiern gestanden, hat das gut abgefangen, deswegen für mich der Felix der Woche an Paula Molzan. Julia Scheib hat es da ein bisschen übler eingedreht, die hat das nicht mehr abfangen können und ist ausgeschieden. Das ist ja jetzt schon so ein unglücklicher Ausfall, quasi auch schon zum zweiten Mal passiert, wie in Mont-Tremblant und in Sölden sowieso nach 5, 6 Toren schon ausgeschieden. Also die hat immer so, du hast Achterbahnfahrt angesprochen bei der Emma Eicher, das ist bei der Julia Scheib tatsächlich so. Und die hat halt auch nur diese eine Disziplin. Da ist schon der Druck größer, dass jedes einzelne Rennen sitzen muss. Ja. Dementsprechend geht da auch noch nichts voran. Und deswegen ist auch Franziska Gritsch die beste Österreicherin im Riesenslalom-Weltcup auf Platz 10. Ja. Und ja, Katharina Liensberger muss zum Beispiel im Riesenslalom hart drum kämpfen, in den zweiten Lauf zu kommen. Das ist jetzt echt, ich glaube, es waren 2,6 Sekunden. Ich habe mir gedacht, das geht sich nicht aus. Es gab dann eben, Piste hat nachgelassen, das hat sicher dann auch noch geholfen. Da gab es dann schon größere Abstände noch auch. Aber auch von der Steffi Brunner sollte mehr kommen, könnte mehr kommen, tut es aber nicht. Ja, bisschen schade da gerade. Da steht das Team irgendwie an, hat sich versucht, über Slalom-Leistungen hochzuziehen. Das gelingt gerade nicht. Ja, also das muss man sagen, das war in diesem Wochenende wieder ja eher kein Fortschritt zu sehen. Ja, aber ja, so ist es nun mal. Und ja, ich freue mich aber wirklich in diesen zwei Disziplinen, dass da tatsächlich lustige Konstellationen sind, was die Gesamtwertung betrifft. Im Riesenslalom-Weltcup haben wir wirklich dieses Duell Brignone-Gut-Behrami. Da sind 15 Punkte zwischen den zwei. Die Italienerin führt da. Und eine Michaela Schifrin in Lauerstellung quasi mit 111 Punkten Rückstand. Der muss man das natürlich zutrauen, dass die das noch aufholen kann. 5 Rennen von 11 stehen da noch aus. Und im Slalom eigentlich ein absolut spannendes Duell. Vlhová und Schifrin stehen beide je bei 3 Saisonsiegen. Wir haben in Sachen Einfädlern steht es 1:1. Vlhová in Levi eingefädelt, Schifrin jetzt. Da sind 5 Punkte zwischen den zwei. Schifrin ist dann noch vorne und Lena Dürr, ja, eigentlich sehr einzementiert auf Platz 3, kann man da sagen. Aber dieses Duell, also ich habe da auch wirklich Bock drauf und konzentriere mich da jetzt auch mehr darauf, anstatt zu erwähnen, dass in den Gesamtweltcup-Wertungen eh nichts mehr sich ändern wird. Aber da habe ich wirklich ja, große Lust drauf und das wird sich sicher fortsetzen, da bin ich mir sicher. Von Michaela Schifrin, die hätte eigentlich geplant, in Altenmarkt zu fahren. Das bezweifle ich jetzt stark, dass sie da aufkreuzt. Und während ich das sage, wird sie sicher schon im Auto sitzen, dort am Weg hin und wird dann wahrscheinlich zwei Rennen am Wochenende gewinnen. Aber genau. Und was mir noch aufgefallen ist von diesem Wochenende, die Leona Popovic, gell, mit ihrem Frontflip da im ersten Durchgang im Slalom. Da denkt man sich, sind da jetzt beide Knie Totalschaden? Nein, sind nicht. Sie steht im zweiten Lauf wieder am Start, hat dann leider ein paar Plätze verloren, ist aber Elfte geworden, diese Leona Popovic mit ihrem offensiven Fahrstil ist echt auch eine Bereicherung für diese Disziplin, finde ich sehr cool. Und hoffentlich ist da auch wirklich nichts kaputt gegangen, ja, und hat sich die nicht nur durchgebissen, sondern dass da wirklich, da waren ja auch Fehler dabei im zweiten Lauf. Also die ist wirklich auch ein Spektakel eigentlich zuzuschauen und taugt mir sehr. Genau. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Ist dir noch irgendwas, liegt dir noch was auf dem Herzen? Wir haben natürlich noch eine News, und zwar, dass der Panther
ja
jetzt einen Nachwuchs bekommen hat. Ja, die
den
Frau hat, ja, genau, einen
super Welpen. Tweet, super Tweet. Habe ich sehr gefeiert.
Ja, ja. Ich glaube, am 6. Jänner, am Samstag war es soweit. Er war ja dann nicht in Adelboden vor Ort. Genau, ja, war irgendwie cool in Sölden noch miterlebt, wie wir bei Pointerau, da war Head Media Day, Pointerau und seine Frau ist ja quasi Medienbeauftragte und unterstützt ihn da und managt ihn da, steht daneben und plötzlich merken wir, weil Pointerau spricht davon, ja, er hat Kilos zugelegt, weil er will mehr Speed fahren und so, und auf einmal merken wir, hey, kann das sein, dass deine Frau auch ein bisschen mehr Kilos jetzt hat, quasi, aber aus einem sehr erfreulichen Grund? Ja, genau, das ist so, ja. Jetzt war es, glaube ich, ein bisschen früher soweit als ursprünglich angekündigt, aber ja, sehr cool. Und ja, der ist jetzt Papa geworden während der Saison und hat da dementsprechend die Rennen ausgelassen. Ja. Tobias, haben wir sonst noch News oder sollen wir auf die satte und schreibe 7 Speedrennen vorausschauen, die jetzt anstehen noch in dieser Woche?
Ja, können wir machen. Also krasses Programm in Wengen, da geht's schon am 11., also am Donnerstag los. 12.30 Uhr sind die Zeiten für die Speedrennen. Abfahrt, Ersatz für Beaver Creek, dann haben wir Super-G am Freitag und Wiederabfahrt am Samstag und am Sonntag dann den Slalom von Wengen. Also volles Haus, volles Programm. Und ja, gut. Schauen wir mal, was passieren wird. Die Damen sind in Altenmarkt-Zauchensee. Da haben wir auch ein Ersatzrennen. Den Super-G, der für St. Moritz im Endeffekt im Rennen ist. Das ist am 12. Das müsste der Freitag sein, ganz genau. Am Samstag dann der Abfahrt, am Sonntag wieder ein Super-G, 10:45 am Freitag und Samstag, Sonntag 11 Uhr. Nur ein Training, ja, hat man gestrichen, weil eben der Super-G da reinrutscht, finde ich immer ein bisschen wenig, so ein Training. Aber hey, sind alles Profis und werden das schon meistern. Und jetzt läuft hier gerade nämlich das Training in Wengen und da steht einer auf der Nummer 1 jetzt in den Zwischenzeiten. Weiß ich nicht, kennst du diesen Fahrer? Marco Odermatt heißt der.
Den müssen wir uns vielleicht merken. Vielleicht
müssen wir merken. Über den müssen wir mal sprechen. Ja. Es macht mich schon wieder fertig. Ich mache jetzt dieses Live-Timing zu. Wir können, glaube ich, die Folge zumachen an der Stelle. Ja. Hat mich gefreut, lieber Lukas. Und dann nächste Woche Speed. Gibt's immer wieder viel zu besprechen dann.
Genau, ja, 6 Speedrennen sind es nur. Ich habe da völlig übertrieben, maßlos übertrieben. Es sind nicht 7 Speedrennen, sondern nur 6. Und natürlich am Sonntag der Slalom.
Wir freuen uns drauf. Ja. Wenn der Feller da so runterballert, ja, dann ist es ja auch ein Speedrennen
am Ende. Sehr schön. Gefällt mir gut. Ja. Na, passt. Da besser wird's nicht mehr. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns auf Twitter, Facebook, Instagram, könnt ihr uns erreichen. Wir freuen uns immer über Feedback, über Rückmeldungen und freuen uns natürlich über Empfehlungen für diesen Podcast. Bis dahin, wir wünschen euch eine gute Woche und melden uns nächste Woche wieder.